Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Theo Gers heute im Studio. Herzlich willkommen. Es ist das Thema dieser Tage und Wochen, die ungesteuerte, die unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland und in die EU. Wir sind zwar weit entfernt von den Zahlen der Jahre 2015 und 16, was Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, aus dem Irak oder dem Iran oder der Türkei betrifft, aber damals, 2015-16, gab es auch noch keinen Krieg in der Ukraine, durch den ebenfalls Hunderttausende Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Deshalb wissen unsere Städte, Landkreise und Bundesländer nicht mehr, wohin mit all den Menschen. Und in der Politik? Da zeigt sich die Ampel mal wieder von ihrer bekannten Seite. Man streitet, bis es dem Kanzler zu viel wird und der ein Machtwort spricht. Friedrich Merz wiederum, der Oppositionsführer, trifft auch den falschen Ton, schwadroniert über teure Zahnbehandlungen von Asylbewerbern, mit denen diese den Deutschen angeblich die Behandlungstermine wegnehmen. Die AfD lacht sich ins Fäustchen. Es läuft alles in ihrem Sinne. Die Flüchtlingszahlen bleiben hoch, die Unzufriedenheit mit den Regierenden weg. Auch weil alte Ideen immer wieder neu diskutiert werden, ohne dass die Zahlen spürbar runtergingen. Deshalb unser Thema heute: immer mehr Flüchtlinge. Wie kommt Deutschland aus der Zuwanderungskrise? Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns an, kostenlos, egal von wo und egal ob Handy oder Festnetz, 00800 44 64 44 64. WhatsApp geht auch, 0173 5690322, oder schicken Sie uns eine E-Mail. Die Adresse lautet so wie die Sendung und der Sender, die Sie gerade hören, kontrovers@deutschlandfunk.de. Ganz einfach also. Und gespannt auf Ihre Meinungen sind meine Studiogäste. Ich begrüße zum einen Professor Petra Bendel. Sie ist Migrationsforscherin am Institut für politische Wissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg. Frau Bendel, Sie waren bis Anfang des Jahres auch Vorsitzende des Sachverständigenrates für Integration und Migration, der Bund, Länder und Kommunen berät. Erstmal an Sie herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank, guten Morgen.
Die zweite im Runde, aus Ihrem Wahlkreis in Aschaffenburg zugeschaltet, Andrea Lindholz, Bundestagsabgeordnete der CSU, eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und auch zuständig für das Thema Zuwanderung. Auch an Sie, Frau Lindholz, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen Ihnen allen.
Und dritter im Bunde, Erik Marquardt, Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, mit den Schwerpunktthemen Flucht, Migration und Menschenrechte. Auch er kennt die Situation auf dem Mittelmeer wie auf der Balkanroute aus erster Hand. Erik Marquardt ist von Haus aus Fotograf und hat die Zustände in den letzten Jahren häufig dokumentiert. Auch an Sie willkommen, Erik Marquardt.
Guten Tag.
So, Frau Lindholz, fangen wir mit Ihnen an. Blicken wir auf den Ernst der Lage. 217.000 Erstanträge auf Asyl gab es im letzten Jahr in Deutschland. Gut 204.000 waren es dieses Jahr per Ende August. Bis Ende September liegen leider noch keine Zahlen vor. Das ist, dies zur Einordnung, noch weit unter den 770.000 Asylanträgen des Rekordjahres 2016. Aber die Nerven liegen offenbar blank. Hören wir mal ganz kurz rein.
Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.
Tja, soweit Friedrich Merz letzte Woche, und ein Zitat war das, das ihm viel Ärger beigebracht hat, aber auch Zustimmung. Frau Lindholz, hat Friedrich Merz da den falschen Ton getroffen oder das richtige Problem angesprochen?
Wissen Sie, das, aus meiner Sicht ist das Problem wieder, dass wir einfach nicht mal in der Lage sind, die faktisch bestehenden Probleme in unserem Land anzusprechen und die Lösungen, die einfach auf dem Tisch liegen, auch mal umzusetzen. Was hat Friedrich Merz angesprochen? Das, was wir überall spüren, das, was wir an Rückmeldungen aus allen Bereichen bekommen, und zwar schon seit Monaten. Wir stoßen in unserem kompletten System, in unserem Land an die Grenzen. Bei Schule, bei Kita, bei Wohnungen, bei der Gesundheitsversorgung, in ganz vielen Bereichen. Und das ist etwas, was parteiübergreifend von Bürgermeistern und Landräten in ganz Deutschland signalisiert wird. Und darum muss man sich kümmern. Und die Zahlen der Migration, die nach Deutschland kommen, müssen runter. Sonst schaffen wir das nicht. Wir muss ja ganz ehrlich sagen, der Satz, wir schaffen das aus 2015, den kann man mal ad acta legen, wir schaffen es so nicht und wir haben immer noch die Migrationswelle aus 2015, 16, 17 nicht wirklich bewerkstelligt und wir haben im August Asylerstantragszahlen gehabt von 27.000. Wir sind Stand August bei 220.000 Asylerstanträgen. Wir haben 300.000 ausreisepflichtige Asylbewerber, weil das also abgelehnte Asylbewerber. Das betrifft auch die Geduldeten. Die sind auch abgelehnt und generell ausreisepflichtig. Und das sind die Themen, über die wir uns unterhalten müssen, wie wir die Probleme lösen. Da mag der Zahnarzttermin ein Problemfeld sein, das beschrieben wird. Es gibt aber eben auch noch viele andere. Und das wäre unsere Aufgabe als Politik, die Probleme endlich zu lösen und den Bürgern zu zeigen, dass wir eine Veränderung in der Migrationspolitik hinbekommen. Der Kanzler hat es versprochen und passiert ist seit den letzten Wochen, seit er versprochen hat, dass es zur Chefsache macht, gar nichts.
Also die CDU und die CSU als die Parteien der klaren Worte, so könnte ich es auffassen, was Sie jetzt gesagt haben.
Naja, was heißt, ich bin seit 2013 im Bundestag. Ich kenne das ganze Thema Migration jetzt seit genau 10 Jahren. Sämtliche Lösungen, Problemstellungen liegen auf dem Tisch. Und es ist die Unfähigkeit, manche Dinge einfach mal tatsächlich jetzt anzupacken. Da nehme ich uns in der letzten Wahlperiode gar nicht aus. Ich betreibe hier kein ausschließliches Ampelbashing, aber es ist uns auch mit der SPD in der letzten Legislaturperiode nicht wirklich gelungen. Und wenn wir jetzt als demokratische Parteien im Bundestag nicht in der Lage sind, zusammenzustehen und den Menschen zu zeigen, dass wir eine Asylwende hinbekommen, dann werden wir weiter Vertrauen in unserem Land verlieren. Das schwächt die Demokratie und stärkt die Ränder. Und es muss uns ein Anliegen sein, endlich Dinge zu verändern, und zwar gemeinsam.
Erik Marquardt von den Grünen, ich könnte es Ihnen jetzt natürlich sehr leicht machen und sagen Sie mal was zu Herrn Merz, aber so leicht will ich es Ihnen nicht machen. Sie sind Europaabgeordnete und damit kein Bundespolitiker, aber ganz so unschuldig sind Sie an der Asyl- und Zuwanderungspolitik der Ampel auch wieder nicht, denn Sie haben für die Grünen den Koalitionsvertrag für den Bereich Migration, Asyl mit ausverhandelt, natürlich nicht alleine. Und jetzt wollte ich Sie gerne konfrontieren mit etwas, wo man sagen müsste, und jetzt das. Denn die Bürger sind ja offenkundig sehr besorgt über diese Asyl- und Migrationspolitik. 82% der Deutschen finden, dass die Ampel, um es vornehm auszudrücken, nicht angemessen mit dem Problem umgeht. Man könnte auch sagen, 82% finden das Ganze ein einziges Gewürge, um nicht zu sagen Murks. Was sagen Sie diesen 82%?
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass ich glaube, selbst auch zu den 82% gehöre. Also ich finde, es ist ja offensichtlich, dass wir verschiedene Dinge gerade nicht gut hinbekommen. Das hängt zum einen mit der Vergangenheit zusammen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass man bestimmte Herausforderungen, die in der internationalen Migrationspolitik einfach auch sehr komplex sind, nicht mit Schlagwortdebatten lösen kann. Und es gibt eben leider keine Lösung, die von heute auf morgen irgendeine humane Antwort zur Reduktion der Flüchtlingszahlen in Deutschland bieten. Ich glaube, dass wir große Herausforderungen haben, das auf jeden Fall. Wir sollten aber aus meiner Sicht die Herausforderung annehmen. Und was ich die letzten Woche erlebe, ist, dass man so ein bisschen um die eigentlich zentralen Dinge, die man tun müsste, herumredet, dann mit Schlagworten agiert, dann wird über Zahnärzte, Obergrenzen und Grenzkontrollen geredet. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man beispielsweise bei den Grenzkontrollen, dass doch gar kein Asylantrag dadurch reduziert wird. Trotzdem reden alle darüber.
Das heißt aus Ihrer Sicht, das, was da im Moment so auch über die Grünen geäußert wird oder geäußert wurde, also wir haben ja gerade Friedrich Merz gehört, der sagt, was die Ampel da macht, ist eine Katastrophe, wobei er da eben nicht nur die Grünen, aber wahrscheinlich vor allem meint. Und FDP-Generalsekretär Cirserei sagte, die Grünen seien sogar ein Sicherheitsrisiko mit dem, was sie da damit machen würden. Das würden Sie so nicht sehen.
Naja, also wir haben ja 2 Landtagswahlkämpfe und das scheint so eine Art Volkssport geworden zu sein, dass man bei allen Problemen, die irgendwo existieren, die Grünen dafür verantwortlich macht. Das kann man machen, aber ich glaube, das stärkt am Ende eben vor allem diejenigen, die gar keine ernsthaften Antworten wollen, sondern sich nur irgendwelche Schuldigen suchen. Dann versucht man, das Problem noch möglichst groß zu reden, damit die Schuld auch möglichst groß ist. Also ich glaube, dass erstens die Ampel einiges auf den Weg gebracht hat, was auch die vergangenen Jahre versäumt wurde, dass wir uns aber auch klar machen müssen, dass in Deutschland die Zahlen zu reduzieren nicht wirklich einfach wird. Wir sind in einem europäischen Schengen-Raum. Das ist der erste Punkt. Und wir haben eben auch viele Fluchtursachen auf der Welt. Was ich tragisch finde, und das muss ich wirklich auch nochmal sagen, ist, dass wir jetzt so tun, als wären all diese Menschen hier überhaupt nicht berechtigt. Wir reden die Menschen schlecht, wir reden die Leute schlecht, die sich jeden Tag dafür engagieren. Und ich finde, bei allen Herausforderungen können wir auch ein bisschen stolz darauf sein, dass wir Menschen Schutz bieten, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und das gilt es jetzt zu gestalten.
Mhm. Frau Lindholz, ich will Sie jetzt nicht ausbremsen, aber ich will auch kurz Frau Bendel natürlich jetzt erstmal zu Wort kommen lassen. Das ist gebietet ein Angebot der Fairness. Frau Professor Bendel, Sie sind Migrationsforscherin und Sie haben sich jetzt beide Stimmen angehört. Und wenn man jetzt das mal beim Wort Krise bleiben, im Dezember, das ist gerade 9 Monate her, haben Sie noch als damals noch Vorsitzende des Sachverständigenrats für Migration festgestellt, das Integrationsklima hierzulande sei weiter gut, trotz der ganzen Krisen. Aber wenn man jetzt so hinschaut, kippt da gerade die Stimmung im Land?
Dazu muss man wissen, was das Integrationsklima, der Integrationsklimaindex des Sachverständigenrats bemisst. Er bemisst jetzt nicht das, was im Spiegel aufgrund der CIVI-Umfrage reportiert wurde, dass nämlich 82% der Bevölkerung denken, die Bundesregierung könne dieses Problem nicht lösen, sondern er bemisst den Alltag. Und da werden Fragen gestellt, wie nehmen Sie denn Integration in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft wahr? Und das ist was ganz anderes, was da gefragt wird. Da wird nämlich gefragt, wie nehmen Sie im Alltag wahr, wie Sie miteinander leben? Und da sieht es ganz anders aus als in solchen Umfragen. Man sagt Problemlösungsfähigkeit, Kontrollverlust, solche Fragen, sondern es wird gefragt, wie gehen wir miteinander um? Und es gibt die berühmte, in der Wissenschaft sehr berühmte Kontakthypothese, die besagt, wenn wir guten Kontakt und regelmäßigen Kontakt im Alltag haben mit Menschen, die zugewandert sind, dann entstehen da auch gute Begegnungen und dann ist das Integrationsklima wird auch als gar nicht so problematisch eingeschätzt. Das ist was anderes als jetzt diese Erfahrung, es sind zu viele Menschen und die Stimmung, die ja auch angeheizt wird. Und die Main Message aus der Sicht der Wissenschaft dazu wäre, es gibt, und das ist eigentlich eine Binsenweisheit der Migrationsforschung, nicht den einen Königsweg der Flüchtlingspolitik oder Migrationspolitik. Und die Behauptung, die Bundesregierung könnte Migration einfach so begrenzen und stoppen, wenn sie einfach nur wollte, ist wirklich zu vereinfacht und heizt die Stimmung, glaube ich, eher an. Wir brauchen viel mehr eine Politik, die an verschiedenen Ebenen ansetzt und mit verschiedenen Instrumenten.
Wie sehr die Stimmung angeheizt ist, da können wir vielleicht mal ein kleines Stimmungsbild einspielen. Denn wir haben heute Morgen einen Anrufbeantworter geschaltet, auf den erste Hörer ihre Meinungen äußern konnten. Hören wir mal kurz rein.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Die Sozialstandards für Migranten in Deutschland sind so hoch, dass man verrückt sein müsste, als Afrikaner oder Syrer nicht ausgerechnet in dieses Land zu kommen. Es muss hier eine Änderung eintreten.
Müller aus Berlin. Ich habe gerade gelesen, dass das ja wohl schon Gesetz ist mit der Staatsbürgerschaft nach 3 Jahren. Also das wäre ja nur der größte Hammer. Sollte man da nicht eine Volksbefragung machen? Das zieht doch richtig alle erstmal an.
Guten Morgen, Uli Herzau, Berlin-Tempelhof. Deutschland kommt aus der Migrationskrise, wenn Europa endlich mal zusammenhält und endlich mal die europäische Idee lebt und die Flüchtlinge umverteilt werden. Es gibt viele gute Lösungsansätze, aber die müssen auch endlich umgesetzt werden, und zwar europaweit.
Ursula Schulz, Jugendheim, guten Morgen. Deutschland kommt überhaupt nicht aus der Migrationskrise raus. Als ich das letzte Mal bei meinem Augenarzt war, war die Rezeption belagert von Migranten, die eine Brille wollten. Und bei meinem Frauenarzt habe ich jetzt zum ersten Mal keinen Termin bekommen zur Vorsorge wegen Patientenüberlastung. Die Migranten gehören alle raus, wenn alle Politiker so toll wären wie Friedrich Merz, da ging es uns aber gut.
Gowonski, mein Name, Halle. Ich muss sagen, wir sollten uns anderen Ländern anschließen, europäischen Ländern, die die reine Sachleistung nur noch in den Vordergrund stellen und nicht durch finanzielle Anreize auf der ganzen Welt einen Reiseboom damit auslösen. Wer wirklich am Leben bedroht und Asyl sucht, der ist auch mit der vollen Bezahlung der Unterbringung, der Lebensmittel etc. ohne geldliche Zuwendung einverstanden. Aber der Tourismus in diese Sozialsysteme hat hier überhand genommen in Deutschland.
Ja, soweit ein erstes Stimmungsbild unserer Hörer, das natürlich nicht repräsentativ für ganz Deutschland ist, aber es zeigt, die Leute sind aufgewühlt durch das Thema. Frau Lindholz, Sie wollten gerade schon auf Herrn Marquardt kurz antworten, die Gelegenheit haben Sie jetzt.
Ja, wissen Sie, mir ist die Diskussion mal wieder viel zu kurz gesprungen. Es geht nicht darum, nur zu fragen, betreibt hier die Politik, ist Wahlkampf und betreibt die Politik ein Grünen-Bashing. Das ist geht völlig an der Sache vorbei. Genauso, wenn der Eindruck entsteht, dass irgendjemand behauptet, man würde sagen, das Thema ist mit einer Maßnahme gelöst. Wir alle wissen doch ganz genau, dass es vielfältige Ursachen hat, aber auch vielfältige Lösungen braucht. Und eine Lösung befindet sich, mehrere Lösungsansätze befinden sich in Deutschland, weitere Lösungsansätze befinden sich in Europa und noch weitere Lösungsansätze befinden sich beim Thema Fluchtursachenbekämpfung. Für Deutschland müssen wir aber mal feststellen, und das ist der Punkt, Herr Marquardt, dass wir uns mal unterhalten müssen, nachdem das europäische System, alle Reformen, die wir dazu in den letzten Jahren versucht haben, bis jetzt gescheitert sind. Ich will ja nicht, es wäre ja schön, wenn wir bis nächstes Jahr wissen, die Neuwahlen sind eine Änderung des gemeinsamen Asylsystems mit besserer Verteilung, Außengrenzenschutz etc. haben. Solange wir das aber nicht haben und feststellen, dass wir momentan löchrig sind wie ein Schweizer Käse und die Migration ungesteuert, auch im Rahmen der hybriden Kriegsführung, ich behaupte von Moskau aus gesteuert, nach Deutschland erfolgt, müssen wir eben auch nationale Maßnahmen ergreifen. Und das Problem bei den Grünen ist, dass man immer den Eindruck hat, wenn man mal fragt, sind sie für Begrenzungen, wenn man mal fragt, sind sie für eine Verschärfung der Maßnahmen, vielleicht auch beim Thema Sozialleistungen für Asylbewerber, weil wir ja wissen, dass Geld nach Hause transportiert wird, weil wir wissen, dass Sozialleistungen nicht der Faktor alleine sind, aber ein Faktor, dass man da bei den Grünen immer das Gefühl hat, es wird sofort mit allem gemauert. Und das ist genau der Eindruck, der auch bei der Bevölkerung besteht. Und deswegen sage ich, wenn wir die Probleme identifiziert haben, und die haben wir alle identifiziert, müssten sich die demokratischen Parteien zusammensetzen, über die Regierung hinaus mit der Opposition und sagen, das und das sind die Maßnahmen. Sichere Herkunftsstaaten, natürlich Grenzkontrollen. Ich kann doch keinem Menschen mehr erklären in Deutschland, dass ich an der deutsch-österreichischen Grenze notifizierte Grenzkontrollen habe, aber jetzt in Polen und Tschechien nicht, wo wir wissen, dass die aktuellen Fluchtrouten gerade auch über Polen unter anderem nach Sachsen erfolgen und Armin Schuster dort wirklich am Limit ist und die Kommunen auch. Da ist so viel Ideologie dabei, auch bei dem Thema Notifizierung der Grenzkontrollen, das betrifft jetzt an der Stelle die Bundesinnenministerin, dass man einfach sagt, das verstehen die Menschen im Land nicht. Und dass man bei uns einfach unkontrolliert einreisen kann, obwohl die Menschen alle über diverse sichere Drittstaaten kommen und wir trotzdem sagen, ja klar, dann kann bei uns nochmal ein Asylantrag gestellt werden. Dass die Registrierung in den anderen europäischen Ländern nicht funktioniert und wir können das ganze Maßnahmenbündel jetzt hier aufmachen. Da muss man einfach mal sagen, wir brauchen Kontrolle und ich sage ganz ehrlich, wir haben sie aktuell nicht. Die Bundespolizei hat an unseren Grenzen nicht die Kontrolle momentan, die es bräuchte. Und dabei geht es auch um Schlepperbekämpfung. Da reicht die Schleierfahndung nicht. Und deswegen sind Grenzkontrollen, so wie an der deutsch-österreichischen Grenze, nicht das alleinige Heilmittel. Aber sie sind ein Punkt, um Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Und die ganzen Maßnahmen, die müsste man diskutieren und sagen, hier können wir mitgehen, so weit können wir mitgehen, bis wir mal wieder Kontrolle in unserem Land haben. Und was wir momentan machen, ist aus meiner Sicht eine Gefährdung des Schengen-Raums. Und wir in Deutschland sind ein Stück weit selber schuld, weil wir das einzige Land sind, dass selbst die Franzosen haben jetzt in Europa mal ein Stoppzeichen gesetzt und gesagt, wir können nicht mehr. Die Deutschen setzen nach wie vor in Europa kein wirkliches Stoppzeichen. Und ich meine, deswegen frage ich Sie auch mal als Europaabgeordnete, warum registrieren die anderen europäischen Länder die Migranten nicht? Ja, warum funktioniert denn das System einfach nicht, an dem wir jetzt schon seit Jahren rumdoktern? Und solange das nicht funktioniert, braucht es nationale Maßnahmen. Sonst wird es in unserem Land weiter zur Stärkung der rechten Ränder führen. Und deswegen ist es auch unser Angebot an die Bundesregierung, mit dem Kanzler gemeinsam, mit der Regierung gemeinsam, eine neue Asylpolitik zu gestalten. Ich glaube, das ist dringend erforderlich.
Frau Lindholz, wir reden gleich noch über das, was da zum Beispiel von der Union als sogenannter Deutschlandpakt angesprochen wurde. Aber Erik Marquardt ist natürlich jetzt hier direkt gefragt. Da war viel drin jetzt in der Antwort von Frau Lindholz. Angefangen von den Grünen, die ein bestimmtes Image haben, immer nur Nein zu sagen, bis hin zum Angebot, mit ihnen zusammen was zu machen.
Ja, also wenn man sich anschaut, was gerade an den Außengrenzen passiert, dann war dort eigentlich weitgehende Einigkeit leider in der Europäischen Kommission, in europäischen Mitgliedstaaten, dass man nicht so genau hinguckt, was dort passiert. Und was passiert ist, dass dadurch die letzten Jahre sogenannte Härte durchgesetzt wurde an den Außengrenzen. In Griechenland werden Menschen misshandelt, ausgeraubt von der Grenzpolizei, muss man sagen, und dann wieder auf dem Wasser ausgesetzt. In Kroatien oder auch in Polen gibt es Pushbacks, wo Menschen also keinen Zugang zu Asylverfahren, also damit auch nicht zur Registrierung haben, sondern immer wieder einfach über die Grenzen zurückgeprügelt werden. Und in der Folge hat diese Härte dann nicht zu Kontrolle, Ordnung oder Menschenrechten geführt. Es ist also wirklich verbrecherisch, muss man sagen, was dort teilweise passiert, sondern es hat dazu geführt, dass Menschen teilweise 5-mal in den Händen der Grenzpolizei waren und immer noch nicht registriert sind. Und ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dass Menschen an den Außengrenzen registriert sind, und ich will das, dann sollte man dort genauer hinschauen. Dann muss dort Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt werden. Und dann ist es in der Tat etwas überraschend, wenn Polen zwar so tut, als würden sie ihre Grenzen schützen wollen, aber am Ende kommen ganz viele Menschen in Deutschland unregistriert an, die eigentlich schon in Polen waren. Ich glaube, da muss man in der Tat auf europäischer Ebene die Samthandschuhe ausziehen und verhandeln. Es geht nicht aus menschenrechtlicher Sicht, dass man einfach in Europa so tut, als wenn wir noch im Mittelalter und alles mit dem Schlagstock lösen will. Es geht aber auch nicht, dass Polen dann einfach sagt, wir leiten alle Menschen weiter. Es braucht eine bessere Verteilung in Europa, und der erste Schritt dafür ist, dass die Menschen an den Außengrenzen registriert werden. Das muss man jetzt durchsetzen.
Es geht doch nicht nur um Polen.
Natürlich nicht, aber ich habe mich jetzt versucht, auf jetzt eine Sache zu konzentrieren.
Wir sind nicht sonst, nur krass Polen.
Jetzt muss ich mal kurz dazwischen gehen, weil wir haben 10 und 29 und die Zeit drängt und die Nachrichten stehen uns. Aber die Frage war in der Tat, warum werden die durchgewunken? Wir reden darüber um 10.35 Uhr weiter. 10.35 Uhr ist es im Deutschlandfunk. Weiter geht's in der Sendung Kontrovers. Unser Thema heute: immer mehr Flüchtlinge. Wie kommt Deutschland aus der Migrationskrise? Wir diskutieren mit Professor Petra Bendel von der Universität Erlangen-Nürnberg, mit Andrea Lindholz, CSU-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, und Erik Marquardt, Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben gerade über das Thema Grenzen gesprochen. Erik Marquardt berichtete von illegalen Pushbacks und Beraubungen von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen. Frau Lindholz von der CSU betonte und fragte vor allem, warum werden da so viele durchgewunken? Herr Marquardt, bevor wir einen ersten Hörer reinnehmen, ganz kurz die Antwort. Was ist Ihre Erklärung dafür? Warum werden so viele Menschen durchgewunken, offenbar nicht registriert, und landen am Ende in Deutschland?
Also die Ideologie an den europäischen Außengrenzen war in den vergangenen Jahren, dass man gesagt hat, wir brauchen Gewalt, wir müssen die Leute abschrecken. Und das führt eben am Ende nicht zu Ordnung, sondern zu Chaos und auch zu Leid. Und ich glaube, dass wir erkennen müssen, dass diese Politik eben nicht nur unmenschlich war in den vergangenen Jahren und ist, sondern dass sie auch gescheitert ist. Es kommen immer noch mehr Menschen, obwohl man geglaubt hat, also wenn wir die Menschen einfach noch schlechter behandeln, dann hören sie schon irgendwann auf zu kommen. Und da muss ich auch sagen, wenn dann Hörerinnen sich dazuschalten und sagen, also die Migranten gehören alle raus, das ist eine, man kann sagen, rechtspopulistische oder rechtsradikale Meinung. Wer glaubt, wir könnten hier in Deutschland jetzt das Ziel haben, dass all die Menschen, die auch 2015 zu uns gekommen sind, die jetzt kommen, mit einmal weg sind, das ist weder realistisch noch trägt das irgendwie dazu bei, dass wir ein Problem lösen. Wir schaffen gerade ein Folgeproblem, nämlich dass die Gesellschaft gegeneinander aufgehetzt wird, und das kann nicht nur nicht die Lösung sein, sondern das ist, glaube ich, eines der größeren Probleme, die wir gerade auch noch haben. Dieser Hass, der da teilweise gestreut wird, so zu tun, als gehören diese Menschen alle hier nicht hin, als hätten wir gar keine Möglichkeit mehr, das Asylrecht zu achten, und müssten jetzt die Leute vertreiben.
Mhm. Soweit. Kann ich noch zwei Punkte mit einbringen?
Ja, ganz kurz, Frau Bendel. Ja.
Also wir haben in der EU tatsächlich unter den Mitgliedstaaten einen Wettbewerb nach unten, selbst da, wo gemeinsame Schutznormen gesetzt wurden, nämlich bei der Registrierung, bei den Asylverfahren und bei den Aufnahmestandards. Hier werden tatsächlich in klarer Verletzung völker- und EU-rechtlicher Normen durch EU-Mitgliedstaaten und wohl auch durch Frontex Pushbacks in der Ägäis, an den EU-Landgrenzen und in den spanischen Exklaven verübt. Das heißt, wir brauchen hier unbedingt ein System, das tatsächlich diese illegalen Zurückweisungen, Rechtsbrüche in Europa ahndet und den rechtswidrigen Pushbacks Einhalt zu gebietet. Und wir müssen uns dafür einsetzen, flüchtlings- und menschenrechtliche Regelungen zu stärken und entsprechende Förderinstrumente auch einzusetzen. Und wir brauchen natürlich endlich ein Verteilungssystem, das ja bereits, ich hoffe, wir kommen noch dazu, in der Verhandlung bereits im Trilog ist. Das ist in der Asyl- und Migrationsmanagementverordnung, wo man versucht, ein effizienteres und nachhaltigeres System der Zuständigkeit für die Asylanträge unter den Mitgliedstaaten zu etablieren.
Wir haben jetzt einen ersten Hörer in der Leitung, und zwar Herrn Bögner aus Grünstadt in der Pfalz. Herr Bögner, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Grüße Sie.
Ihr Anliegen passt zu dem Thema, über das wir gerade reden, oder?
Ja, das passt durchaus. Ich denke, dass das Problem der Migration nicht mit einer einzelnen Maßnahme irgendwie zu bekämpfen ist. Ich denke, man muss da wirklich von drei Seiten aus angreifen, wollte ich nicht sagen. Und zwar das Thema eins ist, man muss mit aller politischer und auch teilweise wirtschaftlicher Deutlichkeit den Herkunftsländern der Flüchtlinge klarmachen, dass die Situation in den Ländern so weit verbessert werden muss, dass die Flüchtlinge keinen großen Grund mehr sehen, ihr Land, ihre Familien und ihre Heimat zu verlassen. Das zweite ist, die Angela Merkel hatte damals gesagt, diesen berühmten Satz, wir schaffen das. Damit hat Angela Merkel aber, glaube ich, nicht Deutschen gemeint, sondern ganz Europa. Leider ist es aber so, dass viele europäische Staaten wie Polen, wie Tschechien, Ungarn und so weiter einfach gar keine Flüchtlinge aufnehmen und damit andere Länder wie Italien, Frankreich und Deutschland total überlastet sind damit. Man muss da auch in Europa mit aller politischen Härte vorgehen, dass die Flüchtlinge gerecht verteilt werden. Wenn die Flüchtlingswelle gerecht verteilt wird, ist es für jedes Land annehmbar, aufnehmbar, handelbar. Und man muss auch den Vorteil sehen, man bekommt Arbeitskräfte, die dringend benötigt werden. Also das sind so die zwei wichtigsten Dinge, finde ich, die man ändern muss.
Ja, dann reden wir mal darüber, Herr Bögner, und geben das gleich mal weiter. Stichwort EU. Wir schaffen das, sagten Sie vorhin. Das sei von Angela Merkel an die ganze EU gemeint gewesen, aber viele machen nicht mit. Und dann wurden Länder wie Polen, die Slowakei oder Ungarn genannt. Ist das so, auch aus Ihrer Wahrnehmung, Frau Lindholz?
Also ich will noch mal was zu Polen sagen. Ich kann das so nicht stehen lassen. Erstens mit den illegalen Pushbacks und zweitens, dass die Polen nichts machen. Die Polen haben im Ukraine-Krieg jetzt, Russland-Ukraine-Krieg, unglaublich viele Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Die leisten dort wirklich Großartiges. Ich war selber mit einer kleinen Delegation von Unionskollegen an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt an der Oder. Ich kann Ihnen nur sagen, die Migranten, die dort angekommen sind, sind zielgerichtet über Weißrussland, Polen nach Deutschland gekommen, weil sie auch nach Deutschland kommen wollten, weil das klar formulierte Ziel Deutschland war. Ich habe dort selber erlebt, wie eine Gruppe an Migranten aufgenommen worden ist von der Bundespolizei, wie sie dort in die Erstaufnahmeeinrichtung gekommen sind, wie sie ganz klar formuliert haben auch, warum sie nach Deutschland wollen. Deswegen will ich jetzt mal festhalten, dass nicht an der kompletten europäischen Außengrenze illegale Pushbacks stattfinden.
Frau Lindholz, sondern das habe ich auch nicht gesagt, wenn Sie das
also
gesagt
haben. So kam es aber rüber und deswegen gerade auf Polen bezogen will ich das nochmal. Ich weiß, aber der Kollege Marquardt hat es so dargestellt, als ob hier überall nur illegale Pushbacks stattfinden. Die Wahrheit ist, dass viele aus unterschiedlichen Gründen Zielland Deutschland haben. Das hat damit zu tun, dass schon viele Communities bei uns sind. Das hatten im zweiten Teil auch bei dem Thema Sekundärmigration, wenn die Menschen überhaupt mal in einem europäischen Land angekommen sind. Natürlich am Ende auch was mit den Sozialleistungen bei uns zu tun. Gibt ja da die ganzen Migrationsbewegungen, die man sich anschauen kann. Aber der Herr, der gerade sich gemeldet hat, der hat natürlich recht. Er hat recht, wenn es um das Thema gerechte Verteilung geht. Und die gerechte Verteilung setzt voraus, dass alle auch bereit sind zu akzeptieren, dass Länder unterschiedliche Beiträge vielleicht auch leisten können. Dass Länder auch im Kontext Flucht unterschiedliche Beiträge geleistet haben. Also jetzt in dem Fall die Polen im Ukraine-Krieg. Wir haben mit der Massenzustromsrichtlinie im Krieg gesehen, dass es eben mit der gerechten Verteilung nicht funktioniert hat. Die Franzosen haben so viele Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen wie alleine Bayern. Wir haben auch hier als Deutsche, was völlig in Ordnung ist. Ich stelle das einfach mal nur als Sachverhalt dar. und das Unglaubliches geleistet. Aber deswegen stoßen wir ja auch überall an die Grenzen. Also müssen auch wir mal formulieren, wann wir nicht mehr in der Lage sind, auch Menschen aufnehmen zu können, weil wir an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir sind immer die Ersten, die sagen, wir haben hier noch ein Sonderaufnahmeprogramm, wir beteiligen uns als Erstes an der freiwilligen Aufnahme. Und das sind einfach die Punkte, von denen ich sage, auch Deutschland muss für sich mal eine Wende hinbekommen und mal formulieren, was geht und was nicht geht. Weil nur dann haben wir auch mal Adressaten an die anderen europäischen Länder, um zu sagen, auch unsere Kapazitäten sind endlich. Dann kommen wir vielleicht auch noch mal zu einer anderen Verteilung. Und der Punkt ist, wenn man von Obergrenze spricht oder von Integrationsgrenze, das hat Herr Marquardt vorhin angesprochen, dann ist das keine absolute Zahl. Aber es ist eine Richtschnur, von der wir festgestellt haben im Rahmen des Zuzuges 2015, 16, 17, was können wir denn realistisch in unserem Land auch leisten? Und niemand, das will ich ganz klar sagen, sagt, dass wir nicht Menschen, die Schutz suchen, helfen. Aber wir haben natürlich auch viele, die kommen, weil sie bei uns einfach bessere Bedingungen suchen, was nachvollziehbar ist, aber in dem Umfang nicht akzeptabel, und die natürlich auch Familien zu Hause damit versorgen. Und deswegen ist Deutschland gefordert, mal klare Signale zu setzen. Ich wehre mich einfach dagegen, dass man sagt, an der ganzen Außengrenze gibt es illegale Pushbacks und deswegen hält der Zustrom weiter an. Fakt ist, es wird formuliert, wo man hin will. Es stehen ja auch bei uns Migranten an der Grenze, die sagen, wir wollen noch mal weiter, wir wollen zum Beispiel nach Schweden oder Dänemark. Die können dann von uns entsprechend an der Grenze auch zurückgewiesen werden, weil man sich eben nicht aussuchen kann, wo man einfach hin möchte. Und da brauchen wir einfach eine Kehrtwende.
Ja. Darf ich noch mal auf den Hörer eingehen,
ja,
Herr Gerd?
Ja, Frau Bendel,
klar. Ich fand es nämlich super, dass Sie das so formuliert haben, dass wir eine Staffelung von Politiken brauchen. Ich würde sogar noch eine Ebene weiter runtergehen. Aber wenn wir auf die asylsuchenden Zahlen gucken, dann gibt Ihnen das nämlich genau recht. Die Zahl, die größte Gruppe, die zu uns kommt, ist nämlich mit einem Drittel aller in Deutschland verzeichneten Anträge immer noch die Gruppe der Syrerinnen und Syrer. Und das zweitstärkste Herkunftsland ist Afghanistan mit 16,7%. Und das bedeutet, wir müssen weiterhin natürlich gucken auf die Fluchtursachen, die Sie benannt haben, die politische Lage in Syrien, Afghanistan, auch Iran, Irak treibt weitere Menschen in die Flucht. Also das ist der erste Punkt, ne, die Fluchtursachen. Dann haben wir das Thema Staaten, die bisher als sicher galten, haben entweder ausgesprochen hohe Asylantragszahlen und schaffen auch keine Aufnahme mehr. Das heißt, wir müssen hier gucken auf die Erstaufnahmestaaten und sie unterstützen und die notorisch unterausgestatteten internationalen Hilfsorganisationen, die in diesen Ländern sitzen, in den Regionen sitzen, aus denen die meisten Flüchtlinge kommen. Die meisten sind nämlich nicht in Deutschland oder Europa, sondern in den Herkunftsregionen verblieben. Aber hier sagt uns jetzt schon das World Food Program, wir sind total unterausgestattet, wir und UNHCR, wir können die nicht mehr alle versorgen. Ne? Und dann müssen wir gucken, wir haben eine erhebliche Sekundärmigration, also Weiterwanderung aus Ländern wie der Türkei und Tunesien. Hier haben wir spezielle politische und auch wirtschaftliche Bedingungen dafür, dass Menschen weiterwandern. Und dann haben wir eine erhebliche Sekundärwanderung aus europäischen Staaten, wo nämlich die Aufnahmeregeln, die wir uns selber gegeben haben, in Europa nicht eingehalten werden. Wo die Menschenrechte und die Integrationsmöglichkeiten praktisch nicht existent sind und Menschen deswegen weiterwandern. Das ist ja der Grund. Das heißt, auch da müssen wir bei unseren Mitgliedstaaten in der Europäischen Union ansetzen, und nicht den Wettbewerb nach unten verstetigen. Ja, dann müssen wir natürlich in Deutschland an vielen Ecken ansetzen, darauf werden wir sicher noch kommen. Und last not least, das ist die Ebene, die ich noch hinzufügen würde, die Kommunen natürlich in ihrer wichtigen Arbeit, Aufnahme, aber auch in ihrer langfristigen Integrationsarbeit zuverlässig unterstützen.
Ich möchte gerne bei einem Aspekt nochmal bleiben, den Herr Bögner angesprochen hat. Nämlich, er sagte auch, wir sollten doch auch den Ländern, den Herkunftsländern mal so, ich will nicht sagen, die Daumenschrauben anziehen, aber zumindest mal klar deutlich machen, dass das so nicht geht mit den Leuten, die man dann einfach sozusagen in Richtung Europa, ich hätte fast gesagt, laufen lässt. Das ist jetzt ein bisschen missverständlich formuliert. Herr Marquardt, wie schätzen Sie diese Chancen ein? Sie waren in diesen Herkunftsländern, Sie kennen die Situation der Menschen, die dann in Tunesien oder wo auch immer in der Türkei auf Überfahrt warten, sei es über die Ägäis oder übers Mittelmeer nach Lampedusa. Was ist die Antriebsfeder? Was steckt dahinter?
Also auch da ist es leider kompliziert. Man muss einfach in jedem Land ganz konkret gucken, was sind dort die Fluchtursachen, was gibt es vielleicht auch für Propaganda, die, Frau Lindholz hat das vorhin angesprochen, auch teilweise von Russland gesteuert wird, wo den Menschen falsche Versprechungen gemacht werden, sie sich dann auf lebensgefährlichen Wegen wiederfinden, obwohl man ihnen versprochen hat, das sei alles ganz sicher. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Tunesien bleibt, dann haben wir seit Februar dort eine Situation, wo Tunesien bis Februar eigentlich ein Land war, in das auch viele Menschen aus Subsahara-Afrika gegangen sind, um dort zu arbeiten. Und diese Menschen werden jetzt dort systematisch vertrieben. Der Machthaber Sayed hat wohl vor, ja, dass die Menschen, die dort in gering qualifizierten, auch schlecht bezahlten Berufen arbeiten, alle weggehen, damit die tunesischen Staatsangehörigen dort mehr Arbeitsplätze und Perspektiven haben. Und da kann natürlich ein Abkommen auch helfen, aber es ist leider so, dass auch nicht jedes Abkommen dort hilft. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass man groß mit der Presse angekündigt hat, wir machen jetzt ein Abkommen mit Tunesien. Das war also mindestens naiv zu glauben, man müsse eine Pressekonferenz machen, in der man sagt, also in wenigen Monaten wird diese Route geschlossen und dann wundert man sich, wenn man gerade jetzt oder nie gesagt hat, dass dann dort mehr Menschen kommen. Wenn man solche Abkommen verhandelt und die können erfolgreich sein, dann muss es aber eben, ja, nicht so sein, dass man sagt, eigentlich wollen wir nur zurückführen, sondern muss man die Ursachen angehen, dann muss man Hebel finden, wie kann man die Menschenrechtslage dort vor Ort dann auch verbessern, wie kann man auch reguläre Migration fördern, die dann irreguläre ersetzen kann und wie kann man vor Ort auch besser darüber informieren, was eigentlich die Chancen sind. Wir brauchen ja in Europa, auch in Deutschland, sehr viele Fach-, aber eben auch einfache Arbeitskräfte. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe. Wie schaffen wir es, dass die Menschen sich dort schon auf einen Job bewerben? Dann kriegen sie entweder einen oder nicht. Aber wie man sie dann ja auch damit davon abhalten kann, sich auf diese Boote zu setzen, das ist, glaube ich, zentral. Und einen Aspekt will ich hinzufügen, der die Naivität auch der internationalen Zusammenarbeit, glaube ich, ganz gut beschreibt. Wenn man sagt, wir wollen die Schlepper bekämpfen, und dann feststellt, in Libyen beispielsweise unterstützen wir mit EU-Steuergeld eine Küstenwache, die nachweislich selbst in Schlepperaktivitäten verstrickt ist und man bezahlt es einfach weiter und redet da nicht drüber. Das ist schon ziemlich obskur. Man braucht Kriterien. Dieses Geld kann nicht einfach fließen. Dann hofft man, dass es durch Zauberei in korrupten Strukturen dann doch irgendetwas Gutes erzeugt. Wir müssen da wirklich mit den Herkunftsländern so verhandeln, dass am Ende auch die Situation sich vor Ort verbessert und man nicht am Ende noch die Schlepper mitfinanziert.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über Pushbacks und Situation an den Außengrenzen gesprochen. Ich würde gerne die Diskussion etwas wieder zurückverlagern nach Deutschland. Und was hier jetzt vor allem gehandelt wird, das sind verschiedene Punkte, wo man immer sagt, ja, der einzelne Punkt alleine, der wird es nicht machen, aber wir müssen über alle Punkte reden und in gewissermaßen so eine Art Paket schnüren. Ein Punkt, der immer wieder auftaucht, ist das Thema die hohen Leistungen, die es hier angeblich gibt oder vielleicht auch tatsächlich. Und dann gibt es auch den Lösungsvorschlag, zum Beispiel statt Geld Sachleistungen zu geben. Frau Lindholz, was versprechen Sie sich davon?
Also ich glaube, ich will gerade noch mal auf einen Punkt eingehen, der auch unser Land betrifft, den Herr Marquardt angesprochen hat. Und das ist das Thema Arbeitskräfte, Fachkräfte, Migration. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass es uns wirklich gelingt, das jetzt mal sauber voneinander zu trennen und auch zu sagen, wie kommen die Leute, die in unserem Land gebraucht werden, die Arbeitgeber sich auch vorher sozusagen aussuchen, da miteinander in Kontakt treten, wie kommen die zügig nach Deutschland? Ich glaube, das würde tatsächlich an der einen oder anderen Stelle für eine Entlastung sorgen. Auch das ist keine Garantie dafür, dass Zustrom nachlässt, aber es sind zumindest Chancen, die schneller und zügiger eröffnet werden. Wir müssen halt im Bereich Asylmigration einfach sagen, dass wir da auch eine klare Trennlinie von der Arbeitsmigration ziehen. Und es ist so, wir werden beim Thema Sozialleistungen darüber nachdenken müssen, ob wir das im bisherigen Umfang aufrechterhalten. Und ich sage, nein, das können wir nicht. Wir hatten früher den Vorrang von Sachleistungen vor Geldleistungen. Das hat sich dann geändert. Ja, die Länder können auch auf Geldleistungen umstellen, auf Sachleistungen wieder umstellen. Das
in aber vielen Bereichen wird gesagt, Frau
Keiner ja, macht's. Genau. Ich wollte gerade sagen, ja, in vielen Bereichen wird dann gesagt, ja, das ist zu kompliziert. Und ich sag schon seit Monaten, Wenn man einen falschen Anreiz hat, und den haben wir, dann mag es noch so kompliziert und umständlich sein, dann muss man ihn ändern. Und es gibt jetzt zwei Punkte, die zur Diskussion stehen, aus verschiedenen Ecken. Einmal die Union, aber auch die FDP hat sie jetzt auch noch mit aufgenommen, ist die Frage der Chipkarte, dass ich also nicht mehr Geld ausgezahlt bekomme, sondern eine Chipkarte bekomme, mit der ich dann eben auch einkaufen kann, etc. In Erstaufnahmeeinrichtungen ist ja sowieso ein großer Teil schon Sachleistung. Da kann ich vollständig auf Sachleistung umstellen. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Ich sage, wir müssen uns auch mal beim Thema Bürgergeld über die Frage unterhalten, wie hoch können Leistungen sein, wenn Menschen in unser Land kommen. Und ich glaube, dass wir da auch beim Thema Bürgergeld ansetzen müssen und dass wir auch stärker das Thema Leistung, was erwarte ich eigentlich von den Menschen, wenn es nicht erfüllt wird, wie reagiere ich darauf? Also ich nenne das ganz bewusst nochmal fordern und fördern. Eingehen müssen. Und beim Thema abgelehnte Asylbewerber haben wir in ganz Europa die höchsten Standards, die wir von dem, was wir abgelehnten Asylbewerbern, die eigentlich unser Land verlassen müssen, noch zuwenden. Und auch das kann nicht sein. Und ich will noch mal ganz klar sagen, Sozialleistungen sind nicht der ausschlaggebende Grund, warum sich Menschen auf den Weg machen. Dazu gibt es Studien, aber sie sind im Rahmen der Sekundärmigration, das ist das auch, was Frau Professor Bendele angesprochen hat, eben ein großer Punkt. Und insofern kann das System, so wie es jetzt ist, einfach nicht bleiben. Und auch dazu bräuchte es Gespräche, sage ich ganz ehrlich, zwischen der Bundesregierung und auch der größten Oppositionsfraktion zu diesem Thema, weil es gibt vielfältige Ansatzmöglichkeiten. Es muss ein politischer Wille auf allen Ebenen stattfinden. Und es reicht nicht, wenn die Bundesregierung nur auf die Länder verweist und die Länder sagen, es ist nur zu kompliziert, auch je nach politischer Farbgestaltung. Und ich sage einfach, das Thema muss gelöst werden. Es ist ein Anreiz. Wir wissen, dass viel Geld in die Herkunftsländer geschickt wird. Und die Hilfe sollte eigentlich an den Anrainerstaaten stattfinden. Das hat Frau Bendele vorhin angesprochen. Und da müsste mehr Hilfe geleistet werden. Wir helfen hier vergleichsweise wenig Menschen in Deutschland mit sehr viel Geld. Das Geld könnte man anders noch sehr effektiver vielen Menschen zur Verfügung stellen, die auch nicht die Möglichkeiten haben, die finanziellen sich auf die Flucht zu begeben.
Wir haben einen Hörer, einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Klaassen aus Stuttgart. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihr Anliegen, Herr Klaassen.
Ja, mein Anliegen ist folgendes. Die Faktenbasis, die in dieser ganzen Diskussion zurzeit herrscht, ist nach meiner Ansicht nach sehr mangelhaft. Ich möchte da zwei Beispiele sagen. Ausreisepflichtig, was ist das denn? Das sind Leute, da steht auf der Duldung ausreisepflichtig drauf. Wenn man 18 Monate da ist, und das ist nicht selten, sind ganz viele von denen längst in Arbeit. Und bevor ich nicht 18 Monate da bin, habe ich gar keine Chance, beim Zahnarzt mir überhaupt in irgendeiner Form Zähne machen zu lassen. Davor wird nur Notversorgung. Das kann gelegentlich ein bisschen Zahnersatz sein, aber diese Erzählung allein ist für mich verlogen. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, das sind Leute, die haben Arbeit, die haben hier Ausbildungen gemacht. Ich habe es persönlich erlebt, qualifizierte Ausbildungen, die dann weitergehen. Das sind dann Menschen, die sind sozialversicherungspflichtig, die zahlen Krankenkassenbeiträge ein und dann ist es ja wohl das Normalste von der Welt, dass ich auch einen Zahnarzttermin kriege. Haben wir genug Zahnärzte? Haben wir genug Ärzte? Ist da nicht vielleicht ein Problem? Und das Zweite, was ich sagen möchte, wir haben weltweit laut UNHCR 108 Millionen Flüchtlinge. Größte Teil davon Binnenflüchtlinge. Dann in Afrika Flüchtlingsbewegungen, von denen hier kein Mensch etwas weiß. UNHCR-Lager, Zelte bis zum Horizont. Das ist die Wirklichkeit der Flüchtlingssache. Wenn hier 240.000 Geflüchtete dieses Jahr ankommen, dann ist das ein Rinnsal. Und letzter Punkt, da hatte mich Ihr Redakteur auch nachgefragt. Wenn das Problem ist, dass die anderen das nicht registrieren, die anderen Länder, die Erstaufnahmen nicht registrieren. Ich habe noch nicht vernommen, dass der Herr Scholz oder wie die Frau Baerbock oder so, dass die dann mal gesagt haben, ehe ihr nicht registriert, machen wir gar nichts. Da merkt man doch auch an der Stelle, wie verlogen gearbeitet wird.
Ja, das gut. Wollte ich sagen. Danke, Herr Klaassen. wieder drei Punkte, über die man schon eine ganze Sendung machen könnte. Frau Bendel, ich würde Sie noch mal kurz ins Gespräch bringen. Und zwar, es schimmert ja immer so ein bisschen durch diese etwas knallhärtere Politik, die Deutschland betreiben müsste. Würde das Flüchtlinge abhalten oder die Zahlen möglicherweise runterbringen hierzulande? Kann man da irgendwas, gibt es da Erfahrungswerte?
Das ist die Frage, an welcher Stelle wir knallhart sein wollen. Ich würde sagen, wir haben Völkerrecht, wir haben Europarecht und hier ist doch der Punkt, dass wir auf jeden Fall klarstellen müssen, dass was auch immer wir machen und wo immer wir ansetzen, dieses unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, nämlich des Völker-, des EU-Rechts und des deutschen Grundgesetzes tun. Ne? Und dann im Rahmen dessen kann man natürlich härter werden, wenn man zum Beispiel mit Autokraten verhandelt, ne? Und sich nicht von denen unbedingt abhängig machen will. Ich wollte aber tatsächlich noch mal erstmal dem Hörer danken für die Versachlichung der Argumentation und zu sagen, lassen Sie uns bitte an Fakten halten und nicht hier vereinfachen und das hilft uns allen überhaupt nicht weiter. Ne? Und dann noch mal was zu Frau Lindholz, weil Sie hatten angesprochen verschiedene Dinge, nämlich einmal die Fachkräfteeinwanderung, die wir trennen müssten von der Asyleinwanderung. Da gehe ich natürlich konform. Wir haben aber ja doch ein sehr liberales inzwischen Einwanderungsgesetz, Einwanderungssystem, das sogar schon vor Jahren, bevor noch die letzte Neuerung in Kraft getreten ist, die OECD als eines der liberalsten Einwanderungsgesetze überhaupt gelobt hat. Und die neuen Reformen wollen ja nochmal die wichtigsten Hürden für Arbeitskräfte beseitigen. Ne? Bisher konnte vereinfacht gesagt eben nur der kommen, der einen zu deutschen Standards gleichwertigen Abschluss mitbringt. Und jetzt soll vielmehr auch die Berufserfahrung stärker anerkannt werden. Ne? Und eine anerkannte Qualifikation soll dann künftig auch zu jeder anderen qualifizierten Beschäftigung berechtigen. Von daher denke ich, dass die Fachkräfteeinwanderung doch auf einem sehr guten Weg ist.
Ja, Frau Bendel, Sie hören so ein bisschen die Musik, deshalb muss ich Sie jetzt leider wieder hier unterbrechen. Die Nachrichten kommen, die 11 Uhr Nachrichten, die Zeit vergeht wie im Fluge. Um 11.05 Uhr diskutieren wir weiter über die Frage, was bringt Deutschland aus der Flüchtlingskrise? Darüber diskutieren wir heute Vormittag und wir, das sind Professor Petra Bendel, Migrationsforscherin an der Universität Erlangen-Nürnberg, Andrea Lindholz, Bundestagsabgeordnete der CSU und eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Dritter im Bunde Erik Marquardt, Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollen über einen Aspekt jetzt mal reden, der auch vielen Hörern, wenn ich hier unsere Mails nehme, unter den Nägeln brennt. Das ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit denen um, die schon hier sind, beziehungsweise was kann man da besser machen? Daniela Seffer hat uns zum Beispiel eine Mail geschrieben. Sie berichtet, dass sie seit 3,5 Jahren einen UMA, das ist die Abkürzung für unbegleiteter männlicher Asylbewerber, betreut.
Minderjähriger,
genau. Der kommt aus Afghanistan und ihr Fazit nach 3,5 Jahren Betreuung ist, dass wir als Deutschland nicht in der Lage sind, unseren Flüchtlingen eine Perspektive zu schaffen. Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt scheitert schon am Namen. Vorurteile und Ängste kommen immer wieder durch. Die jungen Männer bleiben beschäftigungslos und ohne einen sichtbaren Weg. Sie wünscht sich, also Frau Seffer, Unterkünfte mit so einer Art Internatscharakter, verbindliche Tagespläne, Unterricht von Beginn an in den Fächern, zum Beispiel auch Tischler, Maurer, Dachdecker, Pflege, überall da, wo wir Bedarf haben und unbedingt auch Sport. Das betont sie unbedingt. Aber Frau Berghahn aus Hardexen in Niedersachsen macht ähnliche Erfahrungen. Frau Berghahn, guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Anliegen oder ja, Ihre Erfahrungen?
Ich betreue geflüchtete Afghanen, zum einen zwei junge Männer oder zwei Brüder, die aus Afghanistan gekommen sind 2015. Der eine ist relativ gut durchgekommen, hat eine Lehre als Elektroniker für Geräte und Systeme gemacht und hat mit, ja, ich sag mal, viel ehrenamtlicher Unterstützung auch seinen Gesellenbrief geschafft und hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und ist jetzt dafür am Kämpfen, dass er eine deutsche Einbürgerung kriegt. Wartezeit voraussichtlich 2 Jahre. Einfach nur Behördenbearbeitungszeit. Der andere, höchst ausgebildet, tut sich schwerer. ist der Ältere. Für beide haben wir keinen Integrationskurs bekommen, also keine gute Chancen, Deutsch zu lernen. Wir haben das mit viel ehrenamtlichen Engagement und immer mal wieder kleinen 4-Wochen-Kursen dann doch beide bis zum B2.
Level geschafft, was Deutschkenntnisse betrifft, so um das genau zu erklären, ja.
Mhm. Genau, also B2 ist das, wo man sagt, okay, das ist das Alltagsdeutsch, was wir so im Normalfall reden. Und beim zweiten, der hat dann versucht, eine Lehre in Köln zu machen, wurde dann da, also mit einem Lehrlingsgehalt kann ich mir in Köln keine Wohnung finanzieren und keinen Lebensunterhalt. Die Kölner haben aber nicht akzeptiert, dass er dazu nach Köln gibt, weil es bei uns keine entsprechende Lehre gab. Ja, dann ist das Ganze auch glorreich in die Hose gegangen.
Das sind jetzt zwei Schicksale oder drei im Grunde, die wir jetzt genannt haben. Ich mache jetzt mal einen kurzen Strich drunter, Frau Berghahn, einfach darum, damit wir wieder weiter diskutieren können. Heißt unterm Strich, sowohl wenn ich die Aussage von Frau Seffer nehme, als auch Ihre Schilderungen, das klappt nicht so richtig mit der Art und Weise, wie wir das umgehen, wie wir damit umgehen. Frau Lindholz, ist das vielleicht auch ein Zeichen von Überforderung, dass wir das genau das ist es, weswegen wir sagen, deswegen müssen Zahlen runter? Oder heißt das jetzt im Umkehrschluss für Sie, wir müssen besser werden, viel besser?
Also ich versuche es auch wegzugehen von den beiden Beispielen, weil wir natürlich in Deutschland alles finden. Wir haben die Dinge, die super optimal verlaufen, genauso wie Sachen, wo wir sagen, ist schiefgelaufen. Der Punkt ist tatsächlich, dass man, wenn man Migranten, Asylbewerber, die bei uns bleiben können, die einen Anspruch haben, hier zu bleiben, ich sage jetzt mal optimalst integrieren wollen, dann erfordert das Zeit und Kapazitäten. Und es ist mal losgelöst von dem individuellen Einzelschicksal, das mit persönlicher mehr oder weniger Anstrengung zusammenhängt, mit der Frage, habe ich noch ein gutes Netzwerk außenrum an Helferkreisen, an Unterstützung oder nicht. Das hängt von so vielen Faktoren ab, aber tatsächlich ein schieres Mengenproblem. Ich sage aber natürlich auch, ja, wir können besser werden, aber die Zahlen müssen auch runter, also beides. Wir können besser werden, indem wir nämlich auch mal formulieren, was wir erwarten, was wir fordern und was passiert, wenn man sich auch nicht integriert, wenn man eben die Leistungen, die man angeboten bekommt, nicht wahrnimmt. Ich hatte vor gut 8 Wochen mit meinen Integrationskursträgern hier vor Ort ein Gespräch. Die haben alle Abgeordneten, das waren in dem Fall Grüne, FDP und mich, zum Gespräch geladen und uns mal ihre Sicht der Dinge dargestellt und wie schwierig es auch geworden ist und dass sie auch keine Handhabe haben, wenn jemand zum Beispiel seinen Integrationskurs nicht antritt. Das heißt, wir haben Menschen, die machen alles, die integrieren sich wahnsinnig schnell, die nehmen alle Angebote an. Wir haben andere, die schaffen das nur mit Unterstützung von Helfern. Wir haben wieder andere, da sind auch die Helfer am Ende frustriert. So. Und das gibt's alles, das ist aber normal, das ist menschlich, das gibt's auch bei allen anderen in Deutschland, ja. Das ist jetzt nichts Spezifisches für die Migration, aber ich glaube, wir haben es auch versäumt, hier mal ganz klare Regeln einzuziehen, was eben auch passiert, wenn man sich nicht richtig integriert. Und deswegen ist es ein Kapazitätenproblem, aber es ist auch ein deutsches Problem, dass wir eben immer denken, wir können nicht auch mal sagen, hier ist ein Stoppschild. Und es gibt die Möglichkeiten, man kriegt auch weitere Chancen, gerade wenn man Handwerksberufe erlernt, habe ich viel erlebt. Es gibt da ganz viele tolle, engagierte Lehrer und auch junge Menschen, Wiederholungsmöglichkeiten etc. Aber wenn Integration wirklich gut gelingen soll, dann muss von Anfang an bei denen, die bleiben dürfen, Sprachkurs auch vorhanden sein. Wir haben ja alles geregelt, dass es da sein müsste, aber es ist ein Kapazitätenproblem. Und das, was wir momentan machen, den Zuzug, den wir momentan zulassen, der ist ganz klar, ermöglicht es nicht mehr, Integration so vorzunehmen, wie wir uns das wünschen. Und das ist halt für die Menschen, die zu uns kommen, auch kein guter Zustand und wird uns dann halt auch in der Zukunft Probleme bringen. Deswegen ist auch das Thema abgelehnte Asylbewerber, die geduldet sind, eigentlich unser Land verlassen müssen. Nicht die, die eine Lehre gemacht haben, die bleiben können, die arbeiten. Aber auch das ist halt ein Punkt, wir müssen halt die Ausreisepflicht auch mal vollziehen.
Gehört da nicht zur Ehrlichkeit auch hinzu? Und die Frage geht auch so ein bisschen an Erik Marquardt, dass viele, die ausreisepflichtig sind, es gar nicht können. Weil sie kommen dann zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan und dann stellt sich natürlich die Frage, will man die Leute in ein Bürgerkriegsland zurückschicken oder in ein Land, wo gerade die Taliban das Sagen haben?
Ja, das wird ja so ein bisschen vermischt. Also erstmal gehört zur Wahrheit dazu, dass ein Großteil der Menschen und im letzten Jahr über 90%, die hergekommen sind, einen Schutzstatus bekommen haben. Ja, 80% aus der Ukraine und von denen, die sonst gekommen sind, auch über die Hälfte, die einen Schutzstatus am Ende haben. Und dann gibt es eben Menschen, die keinen Schutz bekommen, wo dann sich die Frage stellt, gibt es überhaupt ein Land, das die Menschen zurücknimmt? Funktioniert das in der Praxis? Ist das dann auch menschenrechtlich vertretbar? Denn nicht alle, die abgelehnt sind, können irgendwo hingeschickt werden, weil auch ihnen teilweise noch Gefahren drohen. Da würde ich mir einfach grundsätzlich auch bei der Frage von Integration wünschen, dass wir uns etwas ehrlich machen. Wir haben im Jahr, je nach Studienlage, ungefähr 250.000 bis 400.000 Menschen, die zu wenig kommen für unseren Arbeitsmarkt. Ja, und das soll natürlich nicht irregulär stattfinden, aber wenn man das zu Ende denkt, dann heißt das eben auch, dass netto mehr Menschen zuwandern müssen, als gerade zuwandern. Und das heißt auch für die Infrastruktur, also Gesundheitsversorgung, für die Schulen, für die Kitas, auch für den Wohnungsmarkt, dass wir da viel besser werden müssen. Wir müssen dort jetzt investieren, damit auch volkswirtschaftlich das alles so funktioniert. Wir können ja nicht uns zusammensparen. Das, glaube ich, nervt auch viele Kommunen vor Ort, wenn man dann über Sachleistung redet, wo die jetzt schon nicht wissen, wie sie das personell alles hinbekommen können und man da noch so ein Bürokratiemonster schafft. Also ich glaube, erstens, wir müssen gucken, wie können die Menschen schnell in Sprachkurse kommen? Wie kann man die Integrationskurse aufstocken? Wie kann man zum Beispiel auch die Arbeitsverbote einfach abschaffen, die vor allem Bürokratie erzeugen? Und dann gibt es Menschen, die könnten schon arbeiten, dürfen es aber gar nicht. Auch das trifft ja viele Menschen. Wir müssen aber auch bei der Infrastruktur jetzt investieren, damit wir später nicht mehr Geld ausgeben. Es muss uns in der Tat umtreiben, dass so viele Menschen, die seit 2015 hier sind, noch nicht im Arbeitsmarkt sind. Die Mehrzahl ist ja inzwischen sozialversicherungspflichtig beschäftigt von den Syrern. Nee, aber das sollte uns schon,
Das ist falsch.
Ja.
Sagt falsch. Sagt tut mir leid. Tut mir leid. Da muss ich dazwischen gehen, weil es einfach falsch ist. Da gibt es klare Statistiken, dass 80% derjenigen, die zu uns gekommen sind, eben noch nicht sozialversicherungspflichtig erwerbstätig sind. Und deswegen kann man die Zahl einfach so nicht stehen lassen.
Ist erwerbstätig, besonders bei den Männern. Ungefähr 75% der Syrer sind in Jobs. Dass das teilweise prekäre Beschäftigungen sind, ist auch ein Problem. Aber das ist doch so, dass ich Ihnen etwas sagen wollte, nämlich, dass ich glaube, dass uns in der Tat zusammen alle umtreiben sollte. Wie schaffen wir es, dass die Menschen schneller in den Arbeitsmarkt kommen? Da geht es teilweise um die Anerkennung von Qualifikationen. Da geht es darum, dass man aus meiner Sicht nicht erst ein gutes Sprachniveau haben müsste, bevor man in bestimmten Berufen arbeitet. Das lernt sich ja auch viel einfacher, wenn man das sachbezogen dann die Sprache lernt, schon in der Ausbildung etc. Also ich finde, das Wichtigste ist in der Tat, die Sprache zu lernen, aber da stellt sich, glaube ich, politisch dann schon die Frage, in welcher Reihenfolge muss das eigentlich stattfinden? Können wir nicht auch mehr Learning by Doing machen und weniger auf irgendwelche bürokratischen Zettel warten, bis jemand irgendwo einen Sprachkurs gemacht hat, den es gerade gar nicht gibt?
Ich will dann nochmal Frau Bendel ins Wort in die Diskussion wieder zurückholen. Frau Bendel, kann es sein, dass wir Deutsche uns da auch ein bisschen zu sehr selber im Weg stehen, weil wir zu sehr, erst muss das eine geschafft sein, sprich ein Sprachkurs, und dann kann man erst daran denken, dass jemand in Arbeit kommt. Also muss man da nicht generell flexibler werden, um auch diese ganzen Alltagsdinge irgendwie anzuschieben?
Ja, ich wollte erst nochmal letzten Hörerin danken, dass sie nochmal die Ehrenamtlichen ins Spiel gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht wurde, weil ich aus der Leitung geflogen war. Ohne die vielen, vielen Ehrenamtlichen hätten wir 2015/16 nicht geschafft und hätten wir auch die Aufnahme und Integration der vielen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht geschafft. Das heißt, diese Ehrenamtlichen und ihre Arbeit muss man unbedingt mal würdigen. Und ich denke auch, dass da die Bundesregierung, auch die Länder einen Teil dazu beitragen können, da auch Programme zu fahren, dass diese auch mal entlastet werden. Ne? Und dann, ja, natürlich, wir sind bei allem viel zu langsam. Die Kommunen sind überlastet in der Tat oder einige sind überlastet, manche sind stark belastet. Man muss ihnen bei der Aufnahme und Integration weiterhelfen, denn die Aufgaben sind ja vielfältig und sie werden über Jahre gefordert sein. Auch weil wir davon ausgehen müssen, dass leider viele Schutzsuchende aufgrund von Krieg und Zerstörung länger nicht in ihre Herkunftsländer werden zurückkehren können. Also es geht nicht nur um eine angemessene Erstversorgung, sondern um den Zugang zu Wohnraum, zu Gesundheitsleistungen, zu Sprachkursen, wurde schon gesagt, Kita- und Schulangeboten und zum Arbeitsmarkt. Das sind aber alles Werte, die auch inzwischen selten geworden sind in Deutschland. Wir haben einen Mangel an Fachpersonal und an Verwaltungsangestellten. Wir müssen hier unbedingt, und dann sonst werden wir nicht schneller, in den Ausländerbehörden rasch aufstocken, auch in anderen Behörden rasch aufstocken und diese Berufe attraktiver zu machen. Denn die Menschen, die dort arbeiten wollen, wachsen nicht auf Bäumen. Das sind auch keine unbedingt attraktiven Jobs dort zu haben. Es sind harte Jobs, es sind schwierige Entscheidungen dort zu treffen und die müssen entsprechend.
Da ist die Leitung wieder weggebrochen zu Frau Bendel. Deshalb gebe ich.
Ich höre Sie.
Ach, Sie sind noch da. Ja, dann können Sie weitersprechen, Frau Bendel. Wir hören Sie auch weiter.
Es hatte nur geknackt.
Es hatte nur geknackt in der Leitung. Das hörte sich an, als wenn Sie weg wären.
Okay, es knackt und knirscht überall in diesem Thema. Also es fehlt auch eben an einer Struktur, mit der die wichtige Integrationsarbeit vor Ort eben auch langfristig und zuverlässiger gestaltet werden kann. Denn Integrationsaufgaben sind, wie wir wissen, zum großen Teil freiwillige Aufgaben. Und oft stellt das die Verantwortlichen vor Ort vor schwierige Entscheidungen. Kann ich denn noch die Kosten für Integrationsleistung oder die Abstellung von Personal zur Koordination der Teilhabe an Bildung, an Wohnen rechtfertigen, wenn ich zum Beispiel eine Corona-Pandemie habe? Ne? Da in der Zeit sind viele Integrationsbeauftragte in die Gesundheitsbehörden verlagert worden. Und vor diesem Hintergrund sollte man, denke ich, prüfen, ob man die Kommunen durch Bund und Länder nicht dauerhaft und verlässlicher unterstützen kann, anstatt dass die immer wieder, wenn ein starker Zuwachs kommt, bei Bund und Ländern Klinkenputzen geben müssen.
Mhm. Frau Lindholz. Ja, und wenn der Zugang zurückgeht, vielleicht nur ganz kurz, das ist ja, gehört ja auch zur Wahrheit, dass wir, sobald mal weniger Menschen kommen, dann die Strukturen wieder zurückfahren, Leute entlassen, die wir eigentlich dringend brauchen, die dann in anderen Bereichen arbeiten. Und es ist, mag ja eine traurige Wahrheit sein, aber Fluchtbewegungen auf der Welt, auch nach Europa, passieren eben nicht so, dass man sagt, jedes Jahr kommen jetzt 200.000, sondern es sind mal weniger und mal mehr und dafür braucht man eben die entsprechenden Strukturen. Noch letztes Jahr, Anfang des Jahres, dann Container verschrottet, die wir jetzt dringend bräuchten, um Menschen unterzubringen. Also da finde ich, brauchen wir eben auch eine resiliente Struktur, um das am Ende gut hinzubekommen und auch mit veränderten Zahlen umgehen zu können.
Innovative Projekte.
Also vielleicht noch zwei Punkte zu unseren Kapazitäten. Also erstens, ja, Integrationsleistungen und Integrationskurse müssen verlässlich finanziert werden, Frau Bendle, da gebe ich Ihnen komplett recht. Fakt ist, dass diese Bundesregierung die Übernahme der Kosten für Integrationsleistungen auch durch die Arbeitsagentur runtergefahren hat. Sprich, es steht weniger Geld zur Verfügung. Der zweite Punkt ist, man kann immer mehr Personal einstellen, bloß das Thema ist, das funktioniert nicht. Also auch in den Behörden gibt es Grenzen der Kapazitäten. Und wenn ich das hier bei mir zu Hause in Aschaffenburg sehe, muss ich sagen, wir haben stetig in den Gemeinden, in den Kreisen, in den Behörden das Personal aufgestockt. Aber die Aufstockung von Personal, die ist auch endlich. Nicht nur wegen der Räumlichkeiten, sondern auch, weil das System und der Finanzierung, ist auch ein Thema der Finanzierung. Aber der dritte Punkt ist, Sie können Behörden nicht beliebig bis nach oben aufstocken. Das funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir verlässliche Zahlen. Wir müssen auch verlässlich sagen, was wir in der Lage sind zu integrieren. Dafür braucht es, und da gebe ich Ihnen beiden recht, dann verlässliche Strukturen, weil man sagt, das ist in etwa das, was uns regelmäßig durchschnittlich erwartet, darf eben nicht sagen, dann werden Stellen abgebaut, verlagert. Ich meine, dazu kam hier allerdings noch niemand zum Abbau und zur Verlagerung. Corona war eine Sondersituation. Und auch Integrationskurse müssen verlässlich durchfinanziert werden. Es ist zum Beispiel so, wenn jemand seinen Integrationskurs nicht antritt und kommt dreimal nicht zu den Terminen, dann ist dieser Platz frei. Er kann aber nicht nachbesetzt werden, weil man sagt, wenn dreimal jemand nicht teilgenommen hat, kann man jemanden nicht auf diesen Platz setzen, weil er kommt da nicht mehr mit. Und die Integrationskurs, die abhalten, bekommen dann die Vergütung für diesen Platz nicht. Also in dem Bereich ist mit Sicherheit auch noch Nachbesserungsbedarf. Aber ich warne nachdrücklich davor, immer zu suggerieren, wenn wir nur mehr Personal einstellen, dann wird's besser. Nein, auch das stößt an die Grenzen. Und was der Herr vorhin gesagt hat, dass da 2 Jahre jetzt gewartet wird auf die Einbürgerung, ja, sage ich ganz klar. Das ist normal, weil wir so viel Zuzug hatten, 2015, 2016, viele Syrer sind dabei, die jetzt auch die Staatsbürgerschaft beantragen, die kommen noch on top zu dem drauf, was wir ohnehin haben. Das lässt sich auch nicht durch beliebig viel Personal aufstocken, sondern das wird dann eben dauern.
Und man darf nicht immer den Eindruck erwecken, es bräuchte Personal ist endlich. Und das muss man, so ehrlich muss man sich in der Debatte machen, genauso wie die Kommunen zu unterstützen. Also wenn ich meine Heimatgemeinde ansehe, haben wir hier 4 oder 5 Kindergärten. Wir haben 3 Kitas. Wir können nicht einfach so eine neue Kita aus dem Boden stampfen. Wir können auch nicht einfach so einen neuen Kindergarten bauen. Da kann die Bundesregierung den Kommunen noch so viel Geld zur Verfügung stellen. Wir haben weder den Platz noch die Möglichkeiten, das jetzt auch noch zu schultern. Und das betrifft ganz viele Kommunen in Deutschland. Und deswegen werden wir, wenn die Zahlen nicht runtergehen, auch sehen, dass die Integration nicht funktionieren kann und unsere Kapazitäten sind rein logistisch, rein platzmäßig irgendwann endlich.
Herr Marquardt, aber ich habe ja gesagt, also ja, da würde ich Sie genau dann,
ja, genau darauf wollte ich Sie
gerne auch eine Frage.
Nein, Sie können auch, es geht genau um den Punkt, Herr Marquardt. Frau Lindholz sagt, wir sind am Limit und das hört man ja auch allenthalben von Kommunalpolitikern und das ist wahrscheinlich, das ist natürlich auch nicht irgendwie aus den Fingern gesogen, sondern da stecken handfeste Nöte dahinter. Was sagen Sie als jemand, der auf der anderen Seite auch aus der humanitären Ecke kommt, um das mal so auszudrücken, und das Elend der Leute auch kennt? Wie kommt man da zusammen, wenn die einen sagen, wir können nicht mehr und auf der anderen Seite ist der Migrationsdruck aber ungebrochen?
Also ich glaube, dass wir die vergangenen Jahre versäumt haben, uns mal mit den Ursachen von Flucht zu beschäftigen. Frau Bennel hat es angesprochen, es gibt Fluchtursachen in Herkunftsländern, in Transitländern und es gibt aber auch Fluchtursachen in Europa, wo es eine Abwärtsspirale gibt. Ich bin auch nicht dafür, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen, aber wenn man das ernsthaft angehen will, dann kann man nicht irgendwo ein Stoppschild hinsetzen, sondern muss man gucken, wie können wir für eine bessere Verteilung in Europa sorgen, also zum Beispiel dazu beitragen, dass Außengrenzstaaten ihrer Verantwortung gerecht werden und den Menschen dort auch Perspektiven geben, damit sie sich eben nicht gezwungen sehen, weiterzuziehen. Und was ich aber eben in Deutschland schon sehe, ist, dass man sich nicht ehrlich macht. Ich habe es gesagt, 250 bis 400.000 Menschen im Jahr müssten mehr kommen. Das ist nicht nur für unser Rentensystem und die Pflege und all die Strukturen, die gerade so überlastet sind, auch übrigens nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch für die deutsche Bevölkerung, sehr, sehr wichtig, dass wir uns dort ehrlich machen und natürlich brauchen wir dann auch mehr Kindertagesstätten. Wir brauchen mehr Kapazitäten in den Schulen. Diese Menschen, unabhängig davon, ob sie jetzt als Fachkraft nach Deutschland kommen, müssen ja oder als Geflüchtete müssen ja ihre Kinder irgendwo zur Schule und zur Kita schicken können. Also so zu tun, als gäbe es da gar keinen Bedarf an der Infrastruktur, etwas zu regeln, wird eben dazu führen, dass wir als Einwanderungsland und wir brauchen mehr Menschen, die zu uns kommen, um das nochmal zu sagen, dass wir als Einwanderungsland dann scheitern. Das ist am Ende volkswirtschaftlich schlimm, aber...
Ja, Frau Lindholz?
Nein, Sie schmeißen Migration und Arbeits... Sie schmeißen Migration und Fachkräfte und Arbeitskräftezuwanderung wieder in einen Topf.
Wir brauchen keine Kita für Geflüchtete, aber für die Fachkräfte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Kinder in eine Schule gehen müssen, egal welchen Status sie gerade haben.
Die Kapazitäten sind endlich. Und wenn wir durch irreguläre Migration unsere Kapazitäten ausschöpfen, haben wir tatsächlich Probleme damit, den Menschen, die wir wirklich in unser Land holen wollen, weil sie Arbeits- und Fachkräfte sind, die wir brauchen, die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und nicht nur denen, auch unseren eigenen Leuten Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, weil es gibt jetzt schon Mütter, die nicht sofort einen Kita-Platz bekommen, weil die Kita ausgelastet ist. Und das ist genau der Punkt. Wir können die irreguläre Migration so nicht weiterlaufen lassen, weil wir dann unserem eigentlichen Ziel, auch die Fachkräfte- und Arbeitskräftegewinnung, nämlich ebenfalls nicht nachkommen können. Und das ist definitiv kein Zustand. Und ich warne davor, das ständig in einen Topf zu schmeißen. Und ich warne davor, so zu tun, als ob die illegale Migration, die hier stattfindet, in der Lage ist, unser Arbeitskräfteproblem zu lösen. Da gibt es mittlerweile genug Studien, dass das nicht der Fall ist. Und da kann man auch den Menschen in Deutschland nicht immer erzählen, wir decken den Fachkräftemangel mit 400.000 durch den Zuzug, den wir gerade haben. Das ist leider de facto nicht der Fall. Sonst wären die vielen jungen Männer, die gekommen sind, bei uns alle schon in Arbeit und würden genau diesen Fachkräftemangel decken. Aber dass die Ursachen, warum das nicht so ist, vielschichtig sind, das wissen wir alle drei hier in der Runde oder alle vier. Und deswegen muss man den Leuten auch wirklich mal ganz klar sagen, wo die Probleme in unserem Land stecken und darf nicht immer so tun, als ob das alles irgendwie schon hinzukriegen ist. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Heimatgemeinde Goldbach und Gemeinden hier außenrum haben nicht die unendlichen Kapazitäten, um noch 2 oder 3 zusätzliche Kitas und Kindergärten zu bauen.
Frau Lindholz, das ist die Situation, wie Sie die erleben. Frau Bendel, wenn man das so sieht, haben Sie eine Idee? Wir haben jetzt über langfristige Fluchtursachen gesprochen, aber wir haben auch darüber gesprochen, das Argument von Frau Lindholz, dass die irreguläre Migration das Problem verschärft, wenn wir auf der anderen Seite zum Beispiel gewollte Zuwanderung haben. Sehen Sie das ähnlich? Frau Bendel?
Das sind keine kommunizierenden Röhren. Ne, das wäre schön, wenn man sagen könnte, wir machen einen Kanal auf, nämlich den Kanal der Arbeitsmigration und so wie wir das hatten bei dem Beispiel Westbalkanstaaten. Ne, da hat die Bundesregierung damals gesagt, die Menschen, die aus den Westbalkanstaaten über Asyl kommen, die sind da eigentlich falsch. Weil sie auch nur zu ganz geringen Teilen, die meisten sind da falsch, weil sie nur zu ganz geringen Teilen überhaupt Asyl gewährt bekamen. Wohl aber können wir sie als Arbeitskräfte gebrauchen. Dann hat man den einen Kanal zugemacht, nämlich gesagt, also wir deklarieren diese Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten und machen auf der anderen Seite die Möglichkeit zur Arbeitsmigration auf. Und das war ein richtiges Erfolgsmodell.
Wir Ging das dann auch mit anderen Ländern, wo jetzt
das Problem, ich hatte letztens auch eine Veranstaltung mit Joachim Stamp, der ja Migrationspartnerschaften mit der Beauftragte der Bundesregierung für Migrationspartnerschaften ist. Und der hatte die Vorstellung, vielleicht machen wir das auch mit Georgien und der Republik Moldau, die ja jetzt zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden sollen. Vielleicht kann man dieses Modell übertragen. Und was ihm widerfahren ist, aus seiner Erzählung heraus, war, er war in Georgien und der Republik Moldau und dort wurde ihm gesagt, nein, wir haben gar nicht so viele Arbeitskräfte. Also wir möchten die gar nicht loswerden, das wäre ein Braindrain, ja, weil wir selber einen Arbeitskräftemangel haben und ebenso wenig ist es übertragbar auf die Maghreb-Staaten, weil die eine ganz andere Ausbildungslage haben und geopolitisch ganz woanders liegen. Also so einfach, dass man sagt, die beiden Kanäle sind ineinander, können ineinander übergehen, ist es eben einfach auch nicht.
Ja. Frau Bendel, das war jetzt fast schon ein Schlusswort, denn es ist 11:29:30. Das heißt, unsere Sendung Kontrovers zur Frage immer mehr Flüchtlinge, wie kommt Deutschland aus der Migrationskrise, neigt sich dem Ende zu. Ich habe zu danken meinen drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Petra Bendel von der Uni Erlangen-Nürnberg, Andrea Lindholz, CSU-Bundestagsabgeordnete und Erik Marquardt, Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Theo Gers. Kommen Sie gut durch den Montag und auch durch diese Woche.